Herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Petajoule sprechen wir mehr oder weniger regelmäßig über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. Und heute geht es um eine Sache, die wir im April schon einmal hatten. Damals haben wir uns gemeinsam mit Johannes Meyer von der E-Control und meiner Kollegin Carina Knaus angeschaut, was die Strompreiszonentrennung zwischen Österreich und Deutschland nach einem halben Jahr bewirkt hat. Das war immerhin einer unserer bisher meistgehörtesten Folgen. Der Hintergrund: seit 2002 hat zwischen Deutschland und Österreich eine gemeinsame Strompreiszone bestanden. Und diese Strompreiszone im Großhandelsmarkt ist mit 1. Oktober 2018 getrennt und in ihrer Funktionalität eingeschränkt worden. Carina Knaus ist heute, ein Jahr danach, wieder bei mir. Hallo Carina.
Hallo.
Carina Knaus leitet bei uns das Center Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise in der Energieagentur und ist unsere Auskennerin, was den Strommarkt betrifft. Carina, erklär uns bitte nochmal kurz, was ist die Strompreiszonentrennung?
Danke, Christoph. Wie du schon erwähnt hast, mit 1. Oktober 2018 wurden die Großhandelsmärkte Deutschland und Österreich aufgetrennt. Das bedeutet, dass es seit 1. Oktober eine Engpassbewirtschaftung an der Grenze gibt. Das heißt, der kommerzielle Austausch findet nicht mehr wie davor unlimitiert statt, sondern ist eben eingeschränkt. Einer der Gründe dafür sind die nicht ausreichend ausgebauten Stromleitungen. Der Strom konnte nicht ausreichend Norden in die Verbrauchszentren des Südens transportiert werden. Das heißt, wir sahen relativ große Unterschiede zwischen dem physikalischen Austausch und dem kommerziellen Austausch. Und einer der Gründe für die Strompreiszonentrennung war die Idee, dass man durch die Strompreiszonentrennung diese kommerziellen und die physikalischen Flüsse wieder etwas mehr in Einklang bringt.
Okay, jetzt gibt es zwei getrennte Märkte im Großhandel quasi, Österreich und Deutschland. Wie bildet sich der Preis auf diesen Großhandelsmärkten?
Der Großhandelsmarkt oder die Großhandelsmärkte, wie du sagst, das ist eigentlich jetzt nicht nur ein Markt, sondern es gibt eigentlich unterschiedliche Märkte. Also einerseits muss man unterscheiden zwischen dem Spotmarkt, das wäre der Day-Ahead-Markt, als auch der Intraday-Markt. Also sprich, ich handle heute für den Folgetag oder ich handle sogar untertägig. Und andererseits haben wir den Terminmarkt. Hier kann ich mich schon heuer eindecken für nächstes Jahr oder für den nächsten Winter oder für das nächste Quartal. Und das sind im Prinzip Geschäfte zur finanziellen Absicherung.
Mhm. Wer sind diese Akteure, die den Strom einkaufen und verkaufen auf den Großhandelsmärkten?
An den Großhandelsmärkten sind vor allem die Lieferanten und die Erzeuger tätig, also sprich jene, die Kraftwerke haben oder auch jene, die einfach ihre Endkunden versorgen müssen. Vereinzelt gibt es auch sehr, sehr große Industrieunternehmen, die selbst aktiv an diesen Märkten sind.
Jetzt gibt es seit 1. Oktober 2018 eben diese zwei getrennten Märkte. Was sind die Konsequenzen daraus? Was hat sich seitdem ergeben? Was war das Resultat dieser Trennung?
Da gibt es natürlich in erster Linie wahrscheinlich die Preisdifferenzen, die einen ins Auge springen. Wir haben jetzt in den ersten 12 Monaten der Preiszonentrennung, also sprich zwischen 1. Oktober 2018 und 1. Oktober 2019, durchschnittliche Preisdifferenzen im Spotmarkt, also im Day-Ahead-Markt, von 3,40 Euro pro Megawattstunde. Ein weiterer Effekt ist wahrscheinlich die Liquidität oder die eingeschränkte Liquidität in manchen Teilmärkten. Vor der Preiszonentrennung war das so, dass wir gerade auch im Terminmarkt, den ich vorher erwähnt habe, natürlich auch davon profitiert haben, dass wir eigentlich, also Lieferanten, Händler an einem der aktivesten und liquidesten Märkte Europas sich eindecken konnten, nämlich am damals noch gemeinsam deutsch-österreichischen Markt. Jetzt durch die Preiszonentrennung gibt es für Österreich eigene Terminmarktprodukte und hier ist einfach aufgrund der Größe von Österreich der Handel sehr stark eingeschränkt.
Das heißt, im Durchschnitt zum deutschen Großhandelsmarkt ist der Preis im österreichischen Großhandelsmarkt um 3,40 Euro pro Megawattstunde teurer.
Genau, im Day-Ahead-Markt ganz konkret.
Im Day-Ahead-Markt. Betrifft das, wen betrifft das? Industrie, Haushalte?
Letztendlich betreffen tut uns natürlich die Preisentwicklung alle Industrie, Haushalte, weil die Großhandelspreise natürlich auch für alle, die dann auch Strom weiterverkaufen, eine wichtige Referenz sind und natürlich auch an den Terminmarktprodukten notieren die Produkte für Österreich mit einem Aufschlag zu Deutschland, vor allem in den Winterprodukten. Also der Day-Ahead-Preis und hier die Preisdifferenz ist einfach die Referenz, auf denen dann auch andere Großhandelsprodukte abstellen. Und die Großhandelsprodukte, das ist ja auch dann das, wo dann Lieferanten bepreisen. Mhm. Für Industrie ist es sogar so, dass hier vielfach in den Verträgen diese Großhandelsprodukte auch direkt, indirekt drinnen sind. Das heißt, hier wirken sich die Preisentwicklungen an den Großhandelsmärkten sehr, sehr direkt aus.
Also unmittelbar? Dann,
genau, relativ unmittelbar.
Höhere Strompreise für die Industrie?
Genau, oder in dem Fall vor allem auch also im Vergleich zu Deutschland dann ja, eben höhere Preise oder im Vergleich zu zum Beispiel deutschen Konkurrenten für diese Unternehmen. Bei den Haushalten eben ist es unterschiedlich. Wir haben jetzt im letzten Jahr viele Preiserhöhungen gesehen, vor allem seit Oktober 2018. Auch jene Haushalte, die indexierte Verträge haben, wie sogenannte Flotterprodukte, auch die spüren das relativ unmittelbar, wenn sich im Großhandelsmarkt etwas tut.
Okay. Diese 3,40 Euro, das ist ein Durchschnittsdelta über das ganze Jahr hinweg. Gibt es da saisonale Schwankungen? Also hat man da Unterschiede auch zu einzelnen Monaten gesehen?
Ja, also bei diesen Preisdifferenzen gibt es sehr, sehr starke Schwankungen, eine große Saisonalität. Wenn wir uns zum Beispiel die Quartale ansehen, wir hatten im ersten Quartal der Preiszone-Trennung, also das war eigentlich das Q4 2018, Preisdifferenzen im Schnitt von 7,33 Euro pro Megawattstunde. Im zweiten Quartal 2019, also sprich im Frühjahr, Sommer 2019, fiel diese Preisdifferenz auf unter 1 Euro pro MWh. Jetzt ganz rezent, in den letzten Wochen, sind die Preisdifferenzen wieder etwas gestiegen und deshalb sind wir dann jetzt im dritten Quartal bei wieder über 1 Euro pro MWh Preisunterschied gewesen.
Gibt es eine Erklärung, wieso es diese saisonalen Schwankungen gibt?
Die saisonalen Schwankungen sind letztendlich der unterschiedlichen Erzeugungsstruktur in Deutschland und Österreich geschuldet. In Österreich haben wir das Glück eigentlich, dass wir sehr, sehr viel Wasserkraft im System haben und diese hat aber eine gewisse Saisonalität, also besonders im Frühjahr. Normalerweise ist viel Wasser da nach der Schneeschmelze und deshalb haben wir im Sommer oder im Frühjahr dann verhältnismäßig günstigere Preise und sind da sehr, sehr nahe in Deutschland oder teilweise sogar günstiger gewesen. Im Winter sind wir noch mehr auf die thermischen Kraftwerke angewiesen und hier entstehen dann einfach größere Preisunterschiede.
An diesem Preisdelta zwischen Österreich und Deutschland, ist da nur die Strompreiszonentrennung dran schuld oder gibt es auch andere Faktoren, die da einfließen?
Also am Preisdelta selbst, das liegt natürlich an der Strompreiszonentrennung. Die Preisentwicklung, da gibt es natürlich unterschiedliche Einflussfaktoren. Die war jetzt auch im letzten Jahr oder in den letzten Monaten ein bisschen uneinheitlich. Im Spotmarkt waren jetzt im Sommer die Preise wieder etwas günstiger. Im Terminmarkt sind sie eher stabil. Und hier wird einfach viel davon abhängen in den nächsten Wochen, wie sich die Preissituation entwickelt, auch in den anderen Commodities, also Gaspreise, CO2-Preise und so weiter. Also im Großhandelsmarkt generell ist derzeit etwas uneinheitlich.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen über Österreich und Deutschland geredet. Natürlich sind da auch noch andere Länder involviert. Gibt es da jetzt auch Länder, die von dieser neuen Situation profitieren und inwiefern profitieren diese Länder dann?
Ja, also interessant ist es, wenn man sich eigentlich auch die anderen Länder der sogenannten CWE-Region anschaut, also Central West Europe, das sind jene Länder, die in der lastflussbasierten Marktkopplung sind, Benelux-Staaten, Deutschland, Österreich mittlerweile. Und hier ist ein Maß, wie sich die Situation verändert hat, die sogenannte Preiskonvergenz, also in wie viel Anzahl der Stunden haben die Länder einen gleichen Preis wie Deutschland in dem Fall als Referenz. Deutschland ist in dieser Region tendenziell das günstigste Land. Das heißt, eine Preiskonvergenz mit Deutschland ist für das jeweilige Land, sage ich mal, eine gute Sache. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Frankreich anschaut, in dem ersten Jahr der Preiszonentrennung haben die circa eine Preiskonvergenz von rund 40% im quasi Vergleichszeitraum, also im Jahr vor der Preiszonentrennung.
Das heißt, zu 40% der Stunden war der Preis in Frankreich ähnlich wie jener in Deutschland.
Gleich, genau. Gleich. Genau, also ja, mit quasi 0 Euro Preisunterschied. Mhm. Vor der Preiszonentrennung waren es 30%. Ähnliches gilt für Belgien. Und auch für Niederlande, dort ist es jetzt sogar die Preiskonvergenz bei 45%. Das heißt, jene Länder haben öfter den gleichen Preis wie Deutschland und profitieren somit, auch wenn man sagt, dass Deutschland eben das günstigste Land ist, von diesen niedrigeren Preisen.
Das heißt, diese Märkte sind dann de facto näher zusammengerückt.
Genau, ja, genau.
Diese 3,40 Euro, das betrifft jetzt den Großhandelsmarkt, das Delta zwischen Österreich und Deutschland. Wer zahlt jetzt insgesamt für die Strompreiszonentrennung? Wie hoch sind die Kosten, die da abschätzbar sind? Was hat uns das an Mehrkosten gebracht?
Also grundsätzlich ist so eine Frage eigentlich nicht leicht zu beantworten, weil was wäre wenn Fragen nennen wir in der Wissenschaft ja oft counterfactual und das kennt man eigentlich nicht. In diesem speziellen Fall der Preiszonentrennung kann man jedoch die Annahme hinterlegen, dass im Falle, also ohne Preiszonentrennung, Österreich mehr oder weniger das Preisniveau von Deutschland hätte, weil Österreich aufgrund der Größe wahrscheinlich nicht unbedingt, zumindest sehr selten, preissetzend gewesen wäre. Und daher kann man eigentlich die Preisdifferenzen mit dem Verbrauch in der jeweiligen Stunde hochrechnen. Und wenn man das tut, dann kommt man auf hypothetische Mehrkosten im ersten Jahr von 220 Millionen Euro.
Wir haben zuerst geredet über eine stärkere Konvergenz zwischen Frankreich und Deutschland. Wie hat sich die Situation jetzt zwischen Österreich und Deutschland verändert? Fließt der Strom nun tatsächlich anders nach Österreich? Was hat sich da in den Flüssen verändert?
Also die Leitungen per se sind natürlich gleich geblieben. Was wir uns angesehen haben und was sich wesentlich schon verschoben hat, ist der kommerzielle Austausch mit Deutschland, also sprich der Handel, die Handelsflüsse zwischen Deutschland und Österreich. Wir hatten vor der Preiszonentrennung, also im Vergleichszeitraum, einen durchschnittlichen Austausch von rund 3000 MW und jetzt im Jahr nach der Preiszonentrennung circa 2500 MW.
Der Strompreiszonentrennung zugrunde liegt ja auch die Einigung zwischen Deutschland und Österreich, ein Engpassmanagement einzuführen. Das heißt, den Stromaustausch an der Grenze mit einer Kapazität bis 4900 Megawatt zu begrenzen. Wie oft im vergangenen Jahr ist diese Grenze überhaupt überschritten worden? Oder wäre diese Grenze überschritten worden?
Die Grenze von 4.900, also grundsätzlich ist das jetzt der Wert, der an langfristigen Grenzkapazitäten, sogenannten FTRs, Financial Transmission Rights, vergeben wird. Das gesamte System des Flow-Based Market Coupling oder der lastflussbasierten Marktkopplung ist relativ komplex und der tatsächliche kommerzielle Austausch wird dann sehr stark durch die Wohlfahrtsoptimierung, die in dieser Marktkopplung hinterlegt ist, in dem sogenannten Euphemia, wir haben es das letzte Mal, glaube ich, auch schon angesprochen, das wird maßgeblich davon beeinflusst.
Wohlfahrtsoptimierung heißt, der jeweils größte volkswirtschaftliche Nutzen gewinnt.
Genau, also natürlich gegeben die ganzen Netzrestriktionen und die Netzrestriktionen im Flow-Based-Market-Coupling, das ist eben auch nicht nur ein Wert, sondern da fließen eine Reihe, also eine Vielzahl an kritischen Netzelementen, sogenannte CBCOs, Critical Branches, Critical Outages, mit ein. Ich werde mich kurz halten, weil ich weiß, wir sind schon wieder in dem Nerd-Thema. Aber im Prinzip fließt hier eine Vielzahl von Restriktionen und Nebenbedingungen ein. Aber die Wohlfahrtsoptimierung bedeutet, dass wenn es eben trotz dieser Netzrestriktionen und der Nebenbedingungen mit allen Annahmen eben möglich ist, dann fließen die Gebote dorthin, wo sie den meisten volkswirtschaftlichen Nutzen bringen. Und das kann eben im Flow-Based-Market-Coupling dann auch Belgien oder Frankreich sein und nicht Österreich. Mhm. Und deshalb, weil das ja eigentlich auch deine Eingangsfrage war, glaube ich, wie oft die 4.900 überschritten wurden. Also wenn wir uns das ansehen im Zeitraum oder im Jahr vor der Preiszonentrennung, waren das 17-18% der Stunden, wo wir über 4.900 MW waren. Und jetzt seit der Preiszonentrennung sind es weniger als 5%. Und das sieht man auch schön an dieser klassischen grafischen Darstellung, dass eben jetzt diese Stunden, wo wir früher sehr viel Austausch hatten, die sind jetzt beschränkt oder größtenteils weggefallen.
Carina, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, Gebotszonentrennung, Strompreiszonentrennung, glaubst du, werden wir dann noch öfters davon hören, dass Strompreiszonen getrennt werden?
Also das Thema Preiszonentrennung oder Gebotszonenzuschnitt, das ist sicher ein Thema, das Europa noch länger beschäftigen wird. Wir hatten natürlich jetzt schon eine Bidding Zone Review, wo diese Gebotszonenzuschnitte oder optimale Gebotszonenzuschnitte modelliert wurden. Weitere werden noch folgen. Aber
wer macht diese Bidding Zone Reviews?
Also die Bidding Zone Reviews sind gesetzlich vorgesehen. Mhm. Letztendlich ist das ein Prozess mit den TSOs, mit ESA, der Europäischen Regulierungsbehörde, mit den nationalen Regierungsbehörden, also ein sehr, sehr umfassender Prozess. Aber es ist eben letztendlich sehr, sehr schwer zu bestimmen, was hier das Optimum wäre, weil es immer einen gewissen Widerspruch gibt zwischen Netz und Markt. Also für einen Markt, auch für einen EU-Binnenmarkt, ist natürlich ein großer Gebotszonenzuschnitt besser, unter Anführungszeichen, weil mehr Liquidität, mehr Möglichkeiten für die Händler. Aber natürlich gibt es im Strommarkt auch so etwas wie das Netz. Und diese Netzrestriktionen müssen auch irgendwie abgebildet werden im Marktdesign. Das Clean Energy Package sieht ja an sich vor, dass gewisse Kapazitäten für den grenzüberschreitenden Stromhandel zur Verfügung gestellt werden müssen. Also hier gibt es natürlich durchaus das Bestreben, die Märkte in Europa näher zusammenzubringen. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Projekte, wo man eigentlich auch versucht, zu schauen, inwieweit kann man Märkte für lokale Preissignale zum Beispiel machen, weil natürlich mit den Erneuerbaren das auch wichtig ist, dass hier gegebenenfalls auch lokale Preissignale gesetzt werden. Also das wird in den nächsten Jahren, aber ich glaube vor allem über 2030 hinaus, wird das sicher eine spannende Diskussion werden.
Das ist eigentlich eher hin zu einer Dezentralisierung der Märkte.
Ich glaube, das ist die große Frage, die sich spätestens nach 2030 wahrscheinlich stellen wird.
Ja. Das widerspricht ja ein bisschen dem Gedanken des Binnenmarkts. Und die designierte Energiekommissarin Katri Simpson hat gestern auch wieder hingewiesen auf die Wichtigkeit des europäischen Binnenmarkts, Integration. Jetzt höre ich raus, dass das natürlich Hand in Hand gehen muss mit einem Netzausbau, genau, um diese Kopplung zwischen Markt und Netz zu schaffen. Was ist so deine Einschätzung? Ist es denkbar, dass es irgendwann über ganz Europa bzw. die ganze Europäische Union eine einzige Preiszone gibt?
Also aus Marktsicht oder die Ökonomin in mir würde wahrscheinlich sagen, ja, super Idee. Aber natürlich ist die Frage des Netzausbaus und auch, ich meine, der kostet natürlich auch und ist natürlich auch nicht so immer so einfach umzusetzen in der Bevölkerung. Das heißt, hier gilt es wahrscheinlich dann irgendwann auch eine Balance zu finden und zu sagen, ja, Gebotszonen für den Markt größer, sinnvoller, aber man muss natürlich auch realistisch bleiben. Also ich glaube, die Vorstellung, dass wirklich ganz Europa als eine Kupferplatte sozusagen behandelt wird im Markt, also das habe ich jetzt so auch noch nicht von den glühendsten Befürwortern von großen Gebotszonen gehört.
Okay, also das wird schon noch eine Frage sein, die uns zukünftig beschäftigen wird, wo es auch darauf ankommt, wie ich das jetzt verstehe, dass Ökonomen mit Technikern gemeinsam arbeiten, um das.
Das wird die Herausforderung, ja.
Carina, vielen Dank für diesen kurzen Einblick, der jetzt gedacht ist, als eine Art Ergänzung zu unserer Podcast-Folge vom April. Vielen Dank für das Update.
Gerne.
Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Sie wissen, bitte abonnieren Sie unseren Podcast Petterschul. Es gibt bald wieder Neues mit spannenden Gästen rund um Themen der Energiewelt. Bitte hören Sie uns auch weiterhin zu. Vielen Dank und bis nächstes Mal bei Petterschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.